Markus 10, Vers 17 bis 27. Und Jesus war auf dem Weg, da lief einer herzu, warf sich vor ihm auf die Knie und fragte ihn: Guter Meister, was muss ich tun, damit ich das ewige Leben ererbe? Jesus aber sprach zu ihm: Was nennst du mich gut? Niemand ist gut außer Gott allein. Du kennst die Gebote: Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsches Zeugnis reden, du sollst nicht berauben, ehre deinen Vater und deine Mutter. Er aber sagte zu ihm: Meister, dies alles habe ich gehalten von meiner Jugend an. Da blickte ihn Jesus an, gewann ihn lieb und sprach zu ihm: Eins fehlt dir. Geh hin, verkaufe alles, was du hast, und gib es den Armen, und du wirst einen Schatz im Himmel haben. Und komm, folge mir nach. Er aber wurde traurig über das Wort und ging betrübt hinweg, denn er hatte viele Güter. Und Jesus blickt umher und sprach zu seinen Jüngern: Wie schwer werden die Begüterten in das Reich Gottes kommen? Die Jünger aber erstaunten über seine Worte. Da begann Jesus wieder und sprach zu ihnen: Kinder, wie schwer ist es, in das Reich Gottes zu kommen? Es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr hindurchgeht, als dass ein Reicher in das Reich Gottes kommt. Sie aber entsetzten sich in hohem Maß und sagten zueinander: Wer kann dann gerettet werden? Jesus blickte sie an und sprach: Bei den Menschen ist es unmöglich, aber nicht bei Gott. Denn bei Gott sind alle Dinge möglich. Es geht um die Frage: Was kostet das ewige Leben? Interessante Frage. Hier ist ein wahrscheinlich junger Mann unterwegs, sieht Jesus, sagt: Das ist die geeignete Person, die kann mir meine wichtige Frage klären. Und in aller Öffentlichkeit kniet er in dem Staub der Straße vor Jesus nieder, redet ihn an mit: Guter Meister, und dann stellt er seine wichtige Frage: Was muss ich tun, um ewiges Leben zu bekommen, zu erben? Jesus tadelte ihn ein bisschen, weil er ihn sagt: Guter Meister, Meister stimmt schon, aber gut sollte man Gott sagen. Ja, und dann fragt er ihn die Gebote ab. Könnte man ja sie mal fragen, ob sie die auch alle auf die Reihe bekommen. Er fängt an beim 5. Gebot: Du sollst nicht töten, und geht hin eigentlich bis zum 10. Gebot zusammengefasst: Du sollst nicht berauben. Eigentlich heißt es ja, du sollst nicht begehren und so weiter. Und dann setzt er noch das 4. Gebot davor: Du sollst Vater und Mutter ehren. Die ersten drei lässt er weg. Das heißt, alle Gebote, die was mit Menschen zu tun haben, erwähnt er, und alle Gebote, die etwas mit Gott zu tun haben, die lässt er weg. Und der junge Mann sagt: Ja, großartig, also diese Gebote sind mir ganz lieb, die habe ich gehalten von meiner Jugend an. Das heißt, er stammte aus einer vornehmen, gläubigen Familie. Er hatte Anstand, er war ein lieber Mensch, sicher ein überaus gewinnender Mensch in seinem Wesen. Und selbst Jesus gewann ihn lieb. Warum? Weil er wusste, dieser junge Mann liebt Gottes Wort. Ja, und jetzt die interessante Frage: Ja, was fehlt mir noch? Er hat keine Gewissheit über die Frage des ewigen Lebens. Obwohl er alles andere getan hat. Und das ist eine interessante Beobachtung. Auf der Ebene des Tuns entsteht normalerweise keine Gewissheit des ewigen Lebens. Er hat alles getan und hatte keine Gewissheit: Was ist mit der Ewigkeit für mich? Jesus sagt ihm dann eines: Löse dich von deinem Reichtum und folge mir. Verschenk alles, was du hast, gib es armen Leuten, die werden sich darüber freuen, und folge mir nach. Außerdem wirst du dann noch einen Schatz im Himmel haben. Das heißt, löse dich von der Verankerung, wo du festgebunden bist. Dein Wunderpunkt sollte auch Heilung erfahren, und sein Wunderpunkt war scheint sein Besitz. Was kostet das ewige Leben? Was sagt Jesus? Was kostet es? Er sagt gar nichts. Im Gegenteil, er sagt: Eins fehlt dir. Und da waren ja sicher alle Leute ganz gespannt: Was fehlt ihm denn? Und sagt er: Ja, du besitzt zu viel, das solltest du weggeben. Das heißt, eigentlich fehlt dir gar nichts, du hast zu viel. Du brauchst leere Hände, um Gottes Heil zu ergreifen und um mir zu folgen. Es gibt ja auch unter uns so ein Wohlstandschristentum, auch Wohlstandsprediger. Es gibt manche charismatischen Prediger, gerade in Entwicklungsländern, teilweise auch in anderen Ländern, die ein Wohlstandsevangelium predigen und sagen, wenn du Christ bist, wirst du reich werden. Dann wachsen dir Goldzähne im Mund und solche Scherze. Auf gut Deutsch, du wirst es zu etwas bringen. Und ich las gerade von einem Prediger dieser Art, der die Philippinen besuchte, ein Amerikaner, und feststellte, da gibt es ganz arme Christen, die fast gar nichts besitzen und trotzdem glücklich sind. Und da hat er endlich seine Meinung geändert und sagte, es könnte auch sein, dass Gott nicht jeden reich macht, der Christ ist, aber es ist wichtig, ihn zu kennen, um glücklich zu werden im Leben. Gut, wenn Menschen in dieser Weise auch als Christen ihre Meinung verändern und nicht irgendein falsches Evangelium predigen. Ja, wie ist das unter uns? Wir sind durchaus immer noch wohlhabend, aber die Frage nach ewigen Werten rückt immer weiter in den Nebel. Bei Umfragen gibt es da Ergebnisse, die also sehr diffus sind. Und auch unter uns ist die Frage, was können wir denn loslassen, um anderen etwas mitzuteilen, ja sehr aktuell. In unserer Gesellschaft geht es auch überall darum, seinen Besitzstand festzuhalten, notfalls sogar auf die Straße zu gehen, damit er mir nicht weggenommen wird und möglichst wenig zu teilen. Der Sinn der Westdeutschen, hat jemand mal formuliert, ich weiß ja nicht, ob er recht hat, aber Sie können darüber nachdenken, besteht darin, seinen persönlichen Wohlstand zu mehren. Das ist der Lebenssinn der meisten Bundesbürger. Sicher nicht so formuliert, aber von der Praxis her. Ja, und dann wird alles in Frage gestellt. Jesus lässt diesen jungen Mann einfach weggehen. Das heißt, er ging traurig weg, denn er hatte viele Güter. Und das ist hochinteressant. Es kann also sein, dass es eine Bewegung zu Jesus hingibt, die dann weg von Gott führt. Ich wiederhole das nochmal. Es kann sein, dass es eine Bewegung zu Jesus hingibt, die dann weg von Gott führt. Warum? Weil man jetzt endlich weiß, worum es geht und sagt, nein, das nicht. Und das haben wir auch hier in Obertshausen schon oft erlebt, dass Menschen interessiert waren an diesen Fragen um Jesus, um die Ewigkeit, junge Konfirmanden und Erwachsene jeden Alters. Und dann auf einmal gab es einen Knick und sie bogen ab, weg von Gott. Sie haben auch eine Entscheidung getroffen, nämlich ich möchte irgendetwas nicht loslassen in meinem Leben, in meinem Lebensstil. Ich möchte so weitermachen wie bisher. Natürlich wäre es gut, wenn der liebe Gott mich irgendwie mit einbeziehen würde in seine Liebe, aber so wie ich das da mitgekriegt habe, bitte nicht. Jesus läuft ihm nicht hinterher und sagt, treffen wir uns in 3 Monaten in Jerusalem wieder und reden doch nochmal drüber, vielleicht hast du dir es überlegt. Er lässt ihn schlichtweg weggehen. Ja, die Jünger sind ziemlich entsetzt und sagen, wenn das stimmt, was du da sagst, wer kann denn dann eigentlich noch ewiges Leben bekommen? Das erscheint ja fast unmöglich. Und Jesus sagt ja, letztlich ist es unmöglich. Aber was bei den Menschen unmöglich ist, ist möglich bei Gott. Bei Gott sind alle Dinge möglich. Ja, weshalb? Warum? Ich hatte jetzt in ein Schuljahr über den Islam gesprochen und brachte dann so eine Pendelwaage mit. Kennen Sie wahrscheinlich so eine Balkenwaage, so ein Arm mit 2 Schalen dran. Und in die eine Schale legte ich etwas und sagte, dass mein Leben in Gottes Augen so zieht es nach unten, weil es doch einige Fehler enthält. Und jetzt die Frage, was müsste ich in die andere Waage legen, damit das Ganze wieder hochkommt zu Gott? Ja, schön, Gebete. Habe ich dann ein Stück Papier reingelegt, stand Gebete drauf. Ja, ich müsste was Gutes tun. Schön, habe ich noch ein Stück Papier dazugelegt. Gutes tun. Und so kamen da einige Papiere in diese Waage, aber das andere blieb immer ganz unten. Und dann sagte ein Junge, das fand ich sehr gut, der sagte, eigentlich müsste man in die andere Schale auch ein Leben hineinlegen. Dann würde das hochkommen. Dann sagte ich, da hast du eigentlich genau den Nagel auf den Kopf getroffen. Da hat jemand sein Leben hineingelegt und das war Jesus. Und dann habe ich in diesem Fall ein kleines Olivenholzkreuz da in diese andere Schale gelegt, sodass die tiefe Schale nach oben stieg und das Kreuz nach unten. Was unmöglich ist bei den Menschen, durch ihr Tun, ist möglich bei Gott. Er hat nämlich sein Leben in die Waagschale geworfen, Jesus später sodass wir erlöst sind. Ich brauche letztlich nicht meinen Reichtum zu bringen, auch nicht meine Begabung oder was ich sonst habe, sondern ich kann sagen, vielen Dank, du hast das Unmögliche möglich gemacht und mich erlöst. Sie kennen wahrscheinlich fast alle diesen bekanntesten Vers der Bibel auswendig, Johannes 3, Vers 16. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Hier wurde das Unmögliche möglich, da hat einer den ganzen Preis bezahlt. Oder vielleicht kennen Sie das Gleichnis, wo Jesus von einem Kaufmann erzählt, der kostbare Perlen sucht und dann alles bezahlt hat, um eine Perle zu gewinnen. Das war Jesus, er hat sein ganzes Leben gegeben, um Sie und mich als Perle seiner Gemeinde zu gewinnen für die ganze Ewigkeit. Was kostet das ewige Leben? Mich kostet es gar nichts. Jesus hat es sein Leben gekostet und ich darf ihn heute in meinem Herzen haben. Wenn ihr euch nachher über eine Tasse Kaffee weiter unterhaltet, wäre das ganz lieb. Nun, wann bin ich eigentlich reich? Hier dieser Mann hatte ja Probleme mit Reichtum. Wann bin ich reich? Sind Sie reich? Bin ich reich? Fragen Sie jemanden, der hier in das Land flüchtet, um an unserem Reichtum Anteil zu gewinnen. Der würde sagen, Sie sind alle reich, ich auch. Aber man kann ja nicht nur mit Geld reich sein, sondern auch mit Begabung. Oder ein junger Mensch mit Schönheit, alle bewundern ihn. Oder ein Älterer mit den Erfahrungen seiner Arbeitswelt, die er hat. Welch ein Reichtum ist das? Mit den Begabungen, die er einbringt, mit seiner Bildung. Es gibt viele Ebenen des Reichtums, nicht nur Geld. Ich denke aber, dass die Bibel eigentlich nicht den Reichtum verdammt, auch wenn es hier so klingt, geh hin, verkaufe alles, was du hast. Das hieße also, jeder, der hier ein Eigenheim besitzt, müsste sich heute Morgen schämen, weil er ja nicht alles verkauft hat, er hat ein Haus gekauft. Das ist aber nicht gemeint. Es geht nicht darum, dass man nichts besitzen sollte, sondern es ist die Frage, ob ich mich an diesen Besitz gebunden habe oder ob ich innerlich frei bin, Jesus zu folgen. Und ich kann ja auch an ganz andere Dinge gebunden sein, die nicht unbedingt in Geld sich ausdrücken, obwohl natürlich der Reichtum in Geld ein bisschen unsicher ist. Wir haben letzten Sonntag hier 40-jähriges Jubiläum der Kirche gefeiert. In Heusenstamm wurde gerade am selben Sonntag das 70-jährige Jubiläum der Kirche gefeiert. Und ich habe mir dort den Gemeindebrief mal durchgelesen zu diesem Jubiläum. Da stand drin, was diese kleine Heusenstammer Kirche gekostet hat. Es war eine Zahl mit 12 Nullen. Wo sind die guten Mathematiker? Wie heißt diese Zahl? Nach Milliarden mit 9 Nullen kommen die Billionen mit 12 Nullen. Die kleine Kirche dort hat 73 Billionen Mark gekostet, war 70 Jahre alt jetzt, ist also im Jahr 1923 eingeweiht worden, mitten in der Inflation. Und ein Baustein der Kirche damals, ein Baustein, so ein kleiner Baustein, hat mehr gekostet als die Gesamtkosten der Kirche, die veranschlagt waren. Ein einziger Baustein hat mehr Geld gekostet als die Gesamtkosten, die ursprünglich mal veranschlagt waren. Sage ich nur so als Zeichen dafür, wie der Reichtum, den wir haben, doch sehr unsicher ist. Und wenn wir unsere Zukunft sichern wollen durch Papiere, durch Kapitalanlagen, dann wissen wir nicht, ob wir das jemals genießen werden. Das Einzige, was wir wissen, ist, dass wir im Moment auf dieses Kapital verzichten, weil wir es zur Seite legen. Und nicht nur, weil da irgendwann vielleicht die Quellensteuer zugreift, sondern wir wissen nicht, was auf uns zukommt, sondern Gott allein weiß das. Die Sicherung unseres Lebens besteht nicht in unserem Besitz, sondern in der Ewigkeit, die wir mit Gott verbunden sind. In der Bibel steht, Psalm 62, wenn der Reichtum wächst, hängt euer Herz nicht daran. Das ist ja nicht schlecht, hängt euer Herz nicht daran. Und es gibt immer mehr gläubige Leute, die einfach auch lernen, heute schon loszulassen. Das heißt, zur richtigen Zeit Dinge weiterzugeben. Manche haben sich zu einer persönlichen Richtschnur gemacht, den 10. Teil ihres Einkommens weiterzugeben, so wie der Abraham das tat. Das ist kein Gesetz im Neuen Testament, steht nichts davon, dass man das tun müsste. Für manchen ist es eine Richtschnur geworden. Wichtig ist sicher, auch loslassen zu können, um innerlich frei zu sein und anderen zum Segen zu werden. Loslassen bedeutet nicht nur Geld loslassen, manchmal bedeutet es ganz andere Dinge. Als ich zum Glauben kam an Jesus, musste ich ganz viele Vorurteile loslassen. Ich lernte Jesus kennen als meinen Erlöser. Im Gebet habe ich ihm mein Leben anvertraut und musste mich loslösen von den vielen Vorurteilen, die ich in meinem Studium aufgegriffen hatte, was Jesus alles wäre, dass er eben nicht der Gottessohn ist und was weiß ich, was er alles sonst nicht getan und nicht gemacht hätte. Das musste ich langsam alles loslösen und was die Leute über die Bibel meinen und was sie nicht meinen. Und sagte, oh Herr Jesus, ich freue mich, dass ich dich jetzt kenne und will mich immer mehr lösen von der Meinung anderer Leute, was sie denken, noch über dich sagen zu können. Das interessiert mich immer weniger und mich interessiert immer mehr, wer du bist und was in deinem Wort über dich steht. Ich denke an einen Jungen, der hier zum Glauben kam als Konfirmand in der Konfirmandenstunde, ein begeisterter Turner war und sein Turnverein hat immer sonntagmorgens geübt. Und da dachte ich, jetzt bin ich aber mal gespannt, wann ihm klar wird, dass das vielleicht nicht die richtige Beschäftigung ist für den Sonntagvormittag. Ich habe nichts gegen Turnen, auch nichts gegen Turnvereine, aber das war sicher nicht die ideale Zeit für ihn. Es hat ungefähr noch 2 bis 2,5 Jahre gedauert, bis er das begriffen hat und sich löste von diesem Termin und leider damit dann auch vom Turnen, weil es nur dort angeboten wurde für ihn in erster Linie. Aber er wurde dann Mitarbeiter in unserem Kindergottesdienst und unsere eigenen Kinder wurden teilweise von ihm mit unterwiesen. Das heißt, er löste sich von einer sportlichen Betätigung, das heißt eigentlich nur von einem Termin. Gott hat nichts gegen Sport, im Gegenteil, aber manchmal sind Dinge, wo wir irgendwo festgelegt sind und es ist gut, sich zu lösen. Johannes Busch, ein junger Pfarrer in Frankfurt, später bekannter Prediger, inzwischen leider schon tot, hat als Vikar ganz wenig Geld verdient und schrieb das seiner Mutter. Ich komme nicht zurecht, und die Mutter schrieb ihm zurück, lieber Johannes, wenn du nicht zurechtkommst, musst du von deinem Geld mehr weitergeben, spenden, damit du mit dem Rest zurechtkommst. Klingt komisch, aber er hat es getan und schrieb seiner Mutter dann später, Mutter, du hast recht, jetzt klappt es. Das heißt, dieses innere Loslassen, sich mehr an Jesus binden als vorher, führt zu einer Freiheit, die sich offensichtlich auch in Lebensumständen niederschlagen kann. Was kostet das ewige Leben? Es kostet gar nichts. Aber es ist nur in einer persönlichen Beziehung zu Jesus zu haben. Er sagt diesem Mann nicht nur, verkauf alles, sondern er sagt, komm und folge mir nach. Das heißt, binde dich an mich, nur wenn du diese Christusbeziehung in deinem Leben hast, dann hast du das ewige Leben. Die Frage an Sie und an mich, bin ich einer, der sich an Christus gebunden hat? Bin ich einer, der mit ihm unterwegs ist? Es gibt keine Verordnungen jetzt, das musst du loslassen oder jenes, obwohl vielleicht Gott auch heute Morgen irgendjemand klargemacht hat, was aktuell ist für ihn, um es loszulassen. Das Loslassen ist nur die Voraussetzung der Bindung an Jesus. Was kostet das ewige Leben? Gar nichts. Warum? Was bei den Menschen unmöglich ist zu bezahlen oder zu erwerben, hat Christus erworben, als er sein Leben in die Waagschale warf und uns erlöst hat. Und er möchte, dass ich und Sie heute mit ihm persönlich unterwegs sind, jeden Tag die Christusbeziehung, die im Gebet ihren Ursprung hat und im Wort. Das ist das, was zählt. Und das wünsche ich Ihnen und mir, dass wir unterwegs sind bis in die Ewigkeit und diesen Jesus immer mehr schätzen und lieben lernen. Herr Jesus, hab Dank, dass du diesen jungen Mann lieb gewonnen hast, obwohl er dann doch wegging. Hab Dank, dass du das, was bei Menschen unmöglich ist, möglich gemacht hast, nämlich uns zu erlösen. Und dass wir in dieser Christusbeziehung leben können, segne da jeden unter uns, dass er persönlich Klarheit gewinnt über seinen Lebensweg. Amen.